Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Heute ist wieder Podcast-Zeit. Wer ist denn zu Gast?
Heute haben wir den Thomas Speer zu Gast, der ehemalige Gartenamtsleiter in Sindelfingen, ist seit vielen, vielen Jahren begeisterter Hobbywingerter in Breitenholz. Und wir werden auch darüber reden, wie früher der Weinbau in Sindelfingen war. Weil bei aller Industrie Wein gab es in Sindelfingen früher schon mal.
Das ist ja ein Thema für Genießer.
Ja, hoffentlich. Thomas Speer, herzlich willkommen heute. Wir unterhalten uns über ein Thema von Sindelfingen, das eigentlich nicht so sehr bekannt ist. Sindelfingen ist bekannt natürlich durch seine Automobilindustrie, war früher das Weberstädtchen, aber mit Weinbau hat es ja nicht so den großen Klang gehabt bislang. Wobei es gab wohl, wenn man sich die alten Flohkarten anschaut, das Weinberg Weltle unter den Weinbergen, die Markung. Es gibt heute noch die Wengertstraße. Wann hat denn das so richtig begonnen mit dem Weinbau in Sindelfingen?
Also ganz genau weiß man es natürlich nicht, aber so Anfang 1420, 30 gibt es erstes Nachrichten, dass da zu der Zeit in Sindelfingen Wein angebaut wurde. Und die Zeit, wo das ganz gut funktioniert hat, war ungefähr bis zum 30-jährigen Krieg. Und der hat dann sozusagen nicht nur in Sindelfingen, sondern auch hier im Ländle ziemlich einen Einschnitt gebracht, weil einfach die Leute weggestorben sind und die Männer im Krieg waren und alles sozusagen dann verwüstet und verödet wurde.
Wo waren denn die Weinberge in Sindelfingen?
Ja, in Sindelfingen gibt es ja die Sonnenhalde, Ober Sonnenberg, Fressberg und da am Klosterseen auf. Die Südhänge, die waren eigentlich alle circa 20 Hektar mit Reben bestockt.
Wie muss man sich das vorstellen? Was waren das für Weinsorten und wie hat er geschmeckt?
Also ich denke mal, in dieser Anfangszeit war ja das Klima auch besser, als nachher, als die kleine Eiszeit angefangen hat. Das war der Elbling und die Heuschrebe, Heuschrebe. Das waren zwei weiße Sorten, die überall eigentlich hier angebaut wurden. Das Klima war gut. Man brauchte ungefähr einen Jahresdurchschnitt von 10 Grad, dass ein Weinbauklima funktioniert. Das war ungefähr bis 1550 so der Fall. Dann hat es gekippt. Und deshalb denke ich auch, dass in dieser Zeit in Sindelfingen der Wein relativ ordentlich war. Und hat auch, sage ich mal, im Keller einigermaßen funktioniert. Allerdings war es sehr zerstückelt. Es gab keine großen Weingüter außer im Kornstift. Die haben wohl so zwei Morgen gehabt und der Rest eher ein Viertel oder ein halber. Das entspricht ungefähr 16 A oder 8, 10 bis 16. So sage ich mal, dass es für eine Familie zum Selbstverbrauch ausgereicht hat. Also ich selber bewirtschafte 33 A, sprich einen Morgen.
Kann man nämlich selber trinken.
Und der ist mir zu viel zum selber trinken.
Manchmal muss man sich zwingen.
Aber da kommen wir nachher noch drauf zurück.
Was ich spannend fände, ist irgendwo eigentlich mal eine Flasche aus jener Zeit aufgetaucht, in irgendeiner Kirche oder bei irgendeinem historischen Gebäude im Keller? Oder?
Also in der Zeit haben wir ja nichts in Flasche abgefüllt. Das hat man aus dem Fass rausgelassen und wenn es leer war, hat man das nächste angestochen.
Aber Fass war
die Flascheabfüllung ist deutlich später gekommen.
Okay, das heißt, aber Fass hat man natürlich auch nicht mehr gefunden.
Also ich meine, in Tübingen gibt es ja noch so Halsfass im Schloss, gell? Aber hier in Sindelfingen wüsste ich nicht, dass da irgendwo noch im Keller noch ein Weinfass wäre. Es gibt sowieso hier in Sindelfingen relativ wenig große Keller. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man hier keine großen Weingüter gehabt hat. Auch hochherrschaftlich nicht. Das ist die Chorherren ein bisschen, die ein bisschen mehr braucht. Aber ansonsten gab es keinen großen Weinbau hier.
Der Weinbau ist das eine, also dass man den Wein anbaut, aber um den Wein zu machen, braucht man ja auch einen Kelter. Gab es das in Sindelfingen?
Es gab zwei. Eine in der Martinsgasse, also dort, wo jetzt Möbelhaus Morningweg ist ungefähr. Und ab 1477 auf dem Marktplatz neben dem Schaufstall, also ganz grob, sage ich mal, da wo es, was ist das, südwestlich von unserer Galerie, von dem Mittelalter-Rathaus. Mhm. Da muss wohl die Kelter gewesen sein, die dann 1777 verkauft wurde zum Abbruch, weil man sie nicht mehr gebraucht hat.
Jetzt gibt es ja aber zum Beispiel in der Nachbarstadt gibt es ja die Kelterstraße. Deutet das dann darauf hin, dass auch in Böblingen Wein gekeltert worden ist? Oder gab es da halt nur eine Kelter, wo dann die Weinbauern ihre Sache hingebracht haben? Oder?
Ja, Böblingen war ja genauso eigentlich Rebstadt wie Sindelfingen. Die hatten ja auch die Südhänge. Mhm. Allerdings klimatisch vergleichbar mit Sindelfingen, mit der gleichen Problematik. Und von daher, denke ich, haben die Böblinger auch ihr Kelter gehabt. Die haben sie mit Sicherheit nicht nach Sindelfingen ihre Traube tragen.
Nee, ganz sicher. du sagtest gerade eben, um 1780 rum wurde die Kelter abgebrochen. Da kam ja der Weinbau in Sindelfingen so ziemlich zum Erliegen in dieser Zeit, wenn man der Oberamtsbeschreibung glaubt. Was waren da die Gründe dazu?
Also wie gesagt, Sindelfingen ist ja klimatisch eher im Grenzbereich, was den Weinbau anbelangt. Und die Lust der Sindelfinger, Wein anzubauen, die hat sich in Grenze gehalten nach dem 30-jährigen Krieg.
Warum?
Zum einen habe ich das so rausgehört, waren da einfach andere Prioritäten da nach dem 30-jährigen Krieg. Man musste gucken, ans Überleben denken. Obgleich eine Verfügung vom Herzog da war, dass alle verödeten Rebflächen wieder aufzuforsten seien, haben sich die Sindelfinger dagegen sehr gestrebt. Und auch die Vermittlung von dem Vogt von Leonberg hat nur, sage ich einmal, dazu beigetragen, dass wenige da wieder angepflanzt haben. Sind noch rausgehandelt, dass wenigstens das Pflanzgut und die Pfähle sie kriegten. Und dass die Flächen, die neu zu vergeben waren, dann auch ins Eigentum der Anpflanzer übergegangen ist. Und so haben sie es dann fertig gekriegt, dass wenigstens ein paar wieder angefangen haben mit dem Weinbau. Die mussten ja alles wieder neu lernen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich befürchte mal, dass die Sindelfinger im Keller das sich dann auch schwer getan haben. Einmal ist das Klima schwierig, dass du einen guten Traubensaft Most kriegst. Und wenn du dann die Erfahrung im Keller auch nicht hast, brauchst du dich eigentlich nicht wundern, dass du immer wieder gehört hast, dass den Sindelfinger Wein du fast nicht hast trinken können. Also beide Seiten waren da wohl ein Grund dafür.
Gibt es da historische Dokumente davon?
Ja, es gibt so Aussagen von Pfarrern, die ja sozusagen als Besoldung Teil der Besoldung den beikriegten und die haben sich dann bitterlich und stur beklagt, dass wir den nicht trinken können. In einem Einzelfall, meine ich auch gelesen zu haben, hat man ihn dann aus Kreinstadt den Wein
geschickt. Gleichwohl, die Oberamtsbeschreibung von 1850 von Sindelfingen vermerkt, dass ab 1801 zumindest auf 5 Morgen, also auch für 1,5 Hektar, wieder Weinbau betrieben wurde. Und da gab es dann wohl als Ernte 10 Eimer gutes Gewächs und der Eimer hat, glaube ich, so rund 300 Liter gehabt.
Da gab es eine Renaissance in der Zeit. Woher die jetzt gekommen ist, also wahrscheinlich hat irgendjemand gesagt, komm, wir probieren es wieder. Und so habe ich das auch wahrgenommen, dass man da in Einzeljahren auch ein guter Wein gekeltert hat. Aber dann kommt dann wieder ein Jahr, wo alles verfriert. Und wenn das sozusagen alle 2-3 Jahre kommt, dann haben die einfach keine Lust mehr. Und so war das da wohl auch. Und den Kälter gab es ja zu der Zeit auch nicht mehr. Also hast du mir so praktisch alles selber machen im Keller. Mhm. Und das musst du wollen und können. Und dann war nach 10, 15 Jahren das leider wieder eingeschlafen.
Das ist ja interessant, weil also in Sindelfingen ist dann wieder eingeschlafen, in Böblingen ja auch. Aber Leonberg hat ja durchgehend Wein produziert beispielsweise. Ja. Warum hat es dort dann funktioniert?
Also einmal, denke ich, ist Leonberg etwas klimatisch günstiger. Die sind nicht ganz so hoch wie Sindelfingen gelegen. Und dann hängt es ja immer auch vom Menschenschlag ab. Also das muss einfach wollen. Und die Leonberger oder wie heißt der Flecke davor?
Eltingen,
genau. Die haben die Tradition einfach beibehalten.
Ja, es geht ja bis heute. Also
ja, heute die noch. Mellau oben, die haben ja jetzt ja fest. Gell? Und die andere Seite, da wollte ich auch mal einen Weinberg kaufen, aber da ist mir die Autobahn zu laut gewesen. Die hörst du bis dann auf.
Witzig ist ja auch, dass selbst in kleinen Orten, und damals war es ja wirklich ein ganz kleiner Ort, zum Beispiel Schöneich, ja auch Wein angebaut hat. Da gibt es ja noch in den Bergen, das deutet ja auf die Weinberge hin, Richtung Böblingen, also Richtung Rauer Kapf. Das hat ja alles nicht funktioniert. Also liegt es dann auch daran, weil es keine Familien gab, die sich dem Weinbau verschrieben haben und das dann letztendlich auch als Firma, als Betrieb gemacht haben, also als landwirtschaftlichen Betrieb, unabhängig von den klimatischen und technischen Schwierigkeiten?
Also da gibt es mit Sicherheit mehrere Gründe. Einmal ist der Oberschönheich und Holzgerlinger einfach klimatisch schon nochmal schwieriger als wir hier. Wir sind einfach höher. Und dann kommt natürlich dazu, du musst ja auch den Wein vermarkten. Oder du musst ihn selber trinken. Und dann hast du nie keine großen Flächen, wenn du selber trinkst. Und im Mittelalter gab es ja den Wein bis, also Gülstein, Haslach bis Haub, Oberndorf, die haben alle Kälter gehabt. Also es hängt viel vom Klima ab. Und in den Grenzbereichen, da hört es dann halt einfach auf. Der Wein muss schmecken. Und wenn er dann nicht schmeckt, dann lass bleiben.
Dann kannst du ihn auch nicht mal nach Böblingen verkaufen.
Ja, so zum Beispiel.
Als Sindelfinger.
Naja, bis zum 30-jährigen Krieg war ja die Anbaufläche in Württemberg ein Vielfaches größer als heute. Manche reden von 4-mal so hoch, es gibt aber auch welche, die sagen 7-mal so hoch. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass im Ammertal von Tübingen um Herrenberg herum bis rüber nach Rohrbach sogar Weinberge gegeben haben soll, das ist schon eine Mordsfläche. Ob wir den am Ende trinken wollten, ist eine andere Frage.
Also es ist ja so, das können wir uns ja heute kaum vorstellen, welche Mengen auf diesen großen Flächen produziert wurden. Also zum einen wurde er ja auch ausgeführt, also die BB Häuser München haben über Reutlingen, Freie Reichsstadt nach Ulm den bis nach Wien runter geschippert. Also so schlecht kann der nicht gewesen sein. Und zwar deshalb, weil der ist nicht so schwer, der Wein vom oberen Neckar. Ist ein bisschen spritzig, hat ein bisschen mehr Säure, schon immer gehabt. Und alle die, die das mögen, die haben natürlich ein richtig gutes Getränk. Und der zweite Punkt ist, dass man in der Bevölkerung auch deutlich mehr Wein getrunken hat. Da gab es ja kein Bier und kein Most. Und also ich habe mal gelesen, also so ein Taglöhner, für den hat man 2,5 Liter pro Tag gerechnet, dass der braucht, also schaffen kann. Und so im Schnitt gibt es so Schätzungen, dass man mindestens in der Bevölkerung jeden Tag 0,5 Liter getrunken hat. Und dazu kommt ja noch, dass man auch in den Klöstern selber ziemlich gebraucht hat. Und zum Abendmahl hast du dann auch wieder gebraucht, zumindest bei den Evangelischen. Und so muss der Wein weggetrunken worden sein. Ich meine, es gab auch Zeiten, da gab es so viel, da hat man zum Mörtelermacher genommen. Anscheinend Stiftskirche in Stuttgart. Ne? Also,
der war so sauer.
Der war einfach da. Keiner hat ihn getrunken, hat man genommen. Also da war richtig viel Wein da. Der war natürlich nicht so stark wie unsere heute. Ich denke so zwischen 6% und 8% Alkohol. Und wenn man den noch ein bisschen verdünnt hat, dann hast du dann können gut trinken.
Wir haben es gerade schon vom Ammertal gehabt. Da gehst du deiner Leidenschaft nach dem Weinbau. Wie bist du da dazugekommen?
Also das war eine Phase, wo ich wohne in Sindelfingen, den Wunsch hatte, irgendwo noch ein Auszeitgrundstück zu suchen. Also ich habe eher nach einem Gartengrundstück gesucht und habe da auch ein paar angeguckt. Und in der Zeit war das Stück Weinberg in Breiterholz in Anzeigeblättle drin. Und da habe ich das angeguckt und habe gedacht, guckst du das auch mal an, wenn es schön Wetter ist. Und dann habe ich ja den Blick gehabt praktisch über die Wurmlinger Kapelle bis zur Burg Hohenzollern. Und dann habe ich gedacht, das darfst du nicht auslaufen. Und habe gedacht, da kannst du ein paar Kumpels begeistern. Die waren natürlich alle begeistert von der Aussicht.
Aber vom Schaffen nicht.
Und sie sagen, was steil ist es auch. Und bis ich dann gedacht habe, also wenn das so ist, dann ist das was für mich und dann mache ich das. Und so hat sich das entwickelt.
Wie lernt man Weinbau?
Also ich habe das so angefangen, dass ich erstmal die Weinberg-Nachbarn dort alle ein bisschen interviewt habe. Ich sage, muss man da können? Schaffe ich das nebenher? Und ich sage, wir schaffen das aus, nebenher. Und das kriegst du auch noch. Und dann bin ich in den Weinobstbauverein nach Unterlesinger Eintreter. Da gibt es dann auch welche, die gesagt haben, wie man es macht. Und dann beim Schneider, weil als Gärtner muss ich auch mal wissen, wie es geht, dann kannst und dann war es dann am Anfang so, wenn sie mir angerufen, du musst auch spritzen. Und ich habe nicht einmal ein Spritzkett. Und so hat sich das Stück um Stück einfach weiterentwickelt. Und bis zu dem, dass ich jetzt einen Morgen bewirtschafte.
Was kommt da raus?
Also gute 1000 Liter.
Oh, das langt dann schon fast den Schnitt vom Tagelöhner.
Zum Beispiel. Also wenn ich mir das sozusagen vorne mit täte, dann könnte ich fast alles selber trinken. Aber da ich ja auch immer darum bitte, dass mich andere Leute vom Alkoholismus abhalten, helfen die mir da.
Und was baut man denn so im Breiterholz im Ammertal an? Was?
Also die traditionelle Sorte waren Weiß, waren hauptsächlich Kerner und Minotaurgau. Und Rot war viel Spätburgunder und Schwarzriesling. Und jetzt kommen natürlich die neue pilzwiderstandsfähige Sorten, wie beim Rot haben viel Regent angebaut. Beim Weißen kommt jetzt die ganze Sauvignage und
Sauvignon Gris.
Genau, Cabernet Blanc, also die und Solaris. Also das ist natürlich für diese Hobby-Winzer natürlich wirklich sehr attraktiv, weil man in dem Berg- und Stellbereich deutlich weniger Aufwand für den Pflanzenschutz braucht. Also ein Drittel von dem, was man bei den konventionellen Sorten aufwenden muss.
Und vom Trinken her, lassen die sich vermarkten oder muss man die selber trinken?
Also das kommt darauf an, wie viel man hat. Also wenn ich jetzt meinen selber trinken müsste, hätte ich ein Problem. Also von daher, meine Jahrgänge, die sind immer weg. Mhm. Also mein erster Bäse, den ich in der Oxalmen draußen immer mache, brauche ich immer schon den Wein vom Jahr davor. Obwohl ich eigentlich den vom Jahr davor nehmen wollte, weil der eigentlich besser ist wie so ein junger, aufgeregter Wein, aber habe ich noch bisher nicht geschafft.
Zu wenig Lagerkapazität.
Ja, zu wenig Wein. Der war einmal weg. Musste immer schon holen.
Ammertal haben wir gerade gehört, ist eines der Hauptweinanbaugebiete am Rand des Landkreises Böblingen. Es gehört ja offiziell zu Tübingen. Leonberg haben wir im Landkreis. Wie viele Flächen sind denn das insgesamt? Also wenn man von Herreberg nach Tübingen fährt, durchs Ammertal, sieht man ja überall Wein.
Also es hält sich ja in Grenze. Tübingen hat fast nichts mehr, sage ich mal. Unter Jesingen ist die größte Weinbaugemeinde. Die hat ungefähr 10, 15 Hektar. Endringer ganz wenig, ich glaube 1 oder knapp 1. Und Breitholz, wir haben 1,5.
1,5, 1,6, sowas.
Ja. Also es ist keine große Fläche. Wurmlinger hat noch am Kapellenberg was. Wendlinger hat noch was. Rotterburg wenig auch. Und damit ist der obere Neckar eigentlich schon umrissen. Metzinger ist schon eine andere Liga. Reutlingen war auch im Mittelalter eine der größten Weinbaustädte überhaupt. Ich glaube, die Stadt hat noch einen Weinberg.
Die hat noch einen am Georgenberg, so viel ich weiß.
Ja. Und damit ist der obere Neckar umrissen.
Das heißt, heute ist das überwiegend Liebhaberei.
Überwiegend, ja.
Liebhaberei, sowohl im Anbau als auch im Genuss. Thomas Speer, vielen, vielen Dank für die klaren Worte zum Weinbau in Sindelfingen und Umgebung. Wann kann man in der Regel vielleicht noch diese Weine probieren, also wenn es gerade ums Ammertal geht?
Also im Jahresverlauf habe ich immer öffentlich offen an den Feiertagen 1. Mai Himmelfahrt und Fronleichnam und gemeinsam haben wir den Weinwandertag. Und dann kann man mir natürlich anrufen oder eine Mail schreiben. Ich bin im Internet mit der Homepage jederzeit, wenn es bei mir passt und noch genügend Wein da ist, kann man auf dem Weinberg eine schöne Weinprobe machen.
Und ins Tal runter gucken.
Ja.
Wenn man genug Energie hat, kann man auch zum Helfer kommen.
Also da wird keiner abgewiesen.
Thomas Speer, vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.